Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, o Herr.
Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes, Tetrarch von Galiläa. Sein Bruder Philippus, Tetrarch von Iturea und Trachonitis. Lysanias, Tetrarch von Abilene. Hohepriester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, es gibt im Alten Testament viele Prophetenberufungen. Und ich habe auch mal so ein bisschen da geblättert, wie die aussehen. Ich habe keine gefunden, wo die globale Bedeutung herausgestellt wird, wie jetzt da in dieser Berufung des Johannes. Ja, das wird, da passiert was mit einem, der in der Wüste ist, in Judäa, also im schon eher hinteren Winkel des riesigen römischen Reiches, und das wird verankert sozusagen in der Herrschaft des Kaisers und in der Herrschaft in Palästina, sowohl der profanen als auch der geistlichen Herrschaft, der Hohenpriester werden genannt. Nur weil der Johannes, an den Johannes das Wort Gottes ergeht, ist schon an viele andere auch ergangen. Was ist denn da das jetzt das Aufregende? Und mir erscheint, es sind zwei Sachen. Das eine ist, der Johannes. Also um den herum entstand ja eine gewisse Bewegung. Er hat Jünger gehabt, aber diese Bewegung ist, soweit sie nicht in der Jesusbewegung aufgegangen ist, geschichtlich verschwunden. Und Johannes, also zumindest, aber da in der Deutung der Christen, war einer, der auf Jesus hingewiesen hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt geschichtlich anzweifeln muss. Also wir bezeichnen ihn ja auch gerne als Vorläufer. Das heißt, in dieser globalen Aufhängung, jetzt dieser Berufungsgeschichte, schwingt schon mit die Bedeutung dessen, auf den Johannes hinweist. Für Lukas fängt die Jesus-Geschichte mit dem Vorläufer an. Wieso? Darauf werden wir gleich noch kommen. Und die Bedeutung des Vorläufers, die speist sich auch aus der Bedeutung, die Jesus für Lukas hat. Und das hat mich schon sehr bewegt. Darum habe ich auch das Evangelium eigens ausgewählt, das nicht für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Weil in diesem, zum Beispiel in diesem Evangelium, aber das ist nicht der einzige Text, wirklich sowas zu erspüren ist wie das Nachbeben, wie so ein Nachbeben dessen, was mit dem Auftreten Jesu geschehen ist. Was von Anfang an war, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut, was wir angefasst haben vom Wort des Lebens, dann verbessert er sich nicht nur Wort des Lebens selbst ist erschienen. Wir haben gestern davon geredet und da gibt es auch eine Stelle, die in der eschatologischen Rede bei den Synoptikern, wo Jesus sagt, ja, es wird bei der Wiederkunft des Menschensohn wird es genau so sein, wie es in den Tagen des Noah war. Die Leute essen und trinken und heiraten und lassen sich heiraten, bis die Flut kommt und jetzt bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es genauso sein. Also das heißt, wir sind so gefangen in unserem Alltag. Ja, wir essen und trinken und wir arbeiten und wir haben eben unsere Sorgen und auch unsere Freuden, die wir dann suchen. Und also irgendwie geschieht da nichts Neues. Also natürlich gibt es immer wieder, das sehen wir ja jetzt mit der Pandemie und dann dreht sich alles um die Pandemie und die Nachrichten sind davon voll und der Putin zieht die Truppen an der Grenze zur Ukraine und dann ist China und dann ist Fußball und also und wir leben da drin und fahren dieses Jahr nach Mallorca und nächstes Jahr nach Namibia und das dritte Jahr nach Thailand und das ist alles ganz großartig, nur die Hotels sind auch immer alle gleich eigentlich. Also und demgegenüber, also stelle ich mir vor, passiert da zumindest für die Augen von Lukas und der ersten Christen und der Jünger Jesu etwas ganz Neues. Es gibt im Johannesevangelium im 9. Kapitel, da wird ein Blindgeborener geheilt. Und da ist auffällig, dass da treten die Eltern von dem auf und die Nachbarn und die Schriftgelehrten und Pharisäer treten auch auf, also ein Haufen Leute treten da auf. Aber Menschen werden nur zwei genannt, Jesus und der Geheilte. Das ist schon sehr denkwürdig. Also da ist da gibt es so ein Gefühl, das Leben ist erschienen. Jesus nennt sich ja selbst den Menschensohn. Das ist einfach der Mensch, wie er von Gott mal gedacht wurde. Der Mensch in seiner Vollendung. Ohne Sünde, sagen wir, wird ja dann gesagt. Also ohne das, was uns dauernd treibt, im Alltag irgendwie unsere Befriedigung, im Alltag allein unsere Befriedigung zu suchen. Also da ist so was wahrhaft Neues geschehen, das in der Tat globale Auswirkungen hat. Es gab damals schon, als Lukas sein Evangelium geschrieben hat, gab es schon Gemeinden im ganzen Römischen Reich, kleine Gruppen, unbedeutende Gruppen natürlich, es gab auch schon die erste Verfolgung. Also aus den Augen von Lukas betrachtet ist da ein radikaler Einschnitt geschehen. Der beginnt ganz unscheinbar mit einem Ereignis in der Wüste. Und dieses Ereignis in der Wüste, das führt ja dazu, dass Johannes dann auftritt und am Jordan verkündigt. Die Jordan-Gegend war sehr üppig, es war fruchtbar, gab es Wasser. Die Wüste reicht bis fast an den Jordan heran, aber an den Jordanufern war das sehr fruchtbar und es war auch die Gegend von Sodom und Gomorra. Also der Text spielt so mit der Wüste, der nix ist, die karg ist und der üppigen und in der kargen Wüste, also weit weg von dem Alltäglichen, da passiert was. Wenn man sich dieser Kargheit und Stille und Einsamkeit aussetzt, da passiert was. Und dann wird der geschickt in diese üppige Jordan-Gegend, der eben die auch irgendwie dann mit der Verfehlung, mit der Sünde der Menschen in Verbindung gebracht wird, also diese Üppigkeit. Ja, da denke ich auch daran, wie wir hier leben. Ja, das ist auch sehr üppig auf Kosten vieler anderer. Gestern habe ich gelesen, dass die 1% der Reichsten der Erde verursachen 16% des Klima, des CO2-Ausstoßes. Die werden auch weiter ihre 16% wird dann steigen, weil die anderen sinken. Die werden die auch weiter ausstoßen. Also wir leben auch auf die Kosten vieler anderer. Und jetzt wird Johannes mit dem Wort Gottes gesandt. Und das ist der zweite Strang, finde ich, in diesem Text. Was der verkündet, ist Wort Gottes. Und das wird schon globale Bedeutung haben. Und in diese Verkündigung, die wird jetzt nochmal hochgehängt, weil darin die Erfüllung einer Verheißung von Jesaja gesehen wird, bereitet dem Herrn den Weg, macht, ebnet ihm die Straßen. Also das ist das Bild, wenn irgendein, das kennen wir ja auch, wenn irgendein großes, bedeutendes Ereignis, dann wird gebaut, dann wird hergerichtet, dann wird alles schön gemacht und das ist ja genauso. Aber worin besteht diese Vorbereitung? Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken, was krumm ist. So, worin besteht das? Das besteht in dem, was der Johannes verkündet. Und der verkündet Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Anscheinend ist ohne diese Umkehr die Begegnung mit dem Menschensohn, auf den er ja hinweist, gar nicht möglich. Ist es gar nicht möglich, das Heil zu sehen, das von Gott kommt, wie das Ende des Textes. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt und ist an diese Umkehr angeschlossen. Und das ist ein Gedanke, der also da ist mir gerade im Lukas-Evangelium sofort eingefallen, die Geschichte vom verlorenen Sohn, der umkehrt, am Ende noch der Schächer am Kreuz. Das hat nur Lukas, ja, diese Geschichte, der am Kreuz hängt und sagt, ja, wir bekommen das, wir bekommen den gerechten Lohn für unsere Taten, aber der da, der Jesus, der hat nichts getan und das bereut. Oder dann auch im Lukas-Evangelium, aber auch bei Matthäus, wo die Leute sagen, ja, also wie, wir haben doch mit dir gegessen hier und dich auf den Straßen getroffen und getrunken und so. Die Antwort lautet, ich kenne euch nicht. Oder Herr, Herr sagen, das reicht nicht. Also hier bekommt dieser Umkehrgedanke der bekommt eine ganz eine globale Bedeutung. Der wird da ganz hoch gehängt. Ohne den ist die Begegnung mit dem Menschensohn anscheinend gar nicht möglich. Und wie geht diese Umkehr? Also irgendwie denke ich, der Johannes verkündet das, was er selber erlebt hat. Das beginnt erstmal, indem man das Alltagsgetriebe irgendwie unterbricht in irgendeiner Form. Er ist in die Stille und Einsamkeit gegangen und naja, das kennt ihr ja auch, selbst hier in der relativen Stille und relativen Einsamkeit. Es kommen einem Dinge zu Bewusstsein, die einem sonst nicht so zu Bewusstsein kommen könnten. Da muss man, das kann man, aber da muss man vielleicht gar nicht extra irgendwie so einen Beichtspiegel zur Hilfe nehmen und nachgucken, sondern das, also das, was einem, was so konflikthaft ist im Leben, da wo man mit sich nicht im Reinen ist, ja, das kommt einem unwillkürlich zu Bewusstsein, einiges davon. Und da die Vergebung sich auch niemand selber machen kann, bedeutet diese Umkehr erstmal mit dem, was einem da zu Bewusstsein kommt, wo man nicht im Reinen mit sich ist und nicht so ist, wie man spürt, dass man irgendwie sein sollte, dass man damit leben muss, aushalten muss. In der Hoffnung, dass es Vergebung gibt, dass es Versöhnung gibt. Und ich denke, dass der Johannes in der Wüste sowas erlebt hat. Und das ist das, was er verkündet. Und das ist in der Tat Umkehr, weil unser Leben sonst sind wir ja, werden wir so ein Stück angetrieben davon, diese inneren Konflikte am besten schon gleich gar nicht zu spüren. Wir versuchen, das irgendwie die wegzukriegen, sodass wir das Unangenehme nicht spüren müssen. Und die Umkehr besteht darin, sich genau dem zu stellen und bei dem auszuhalten. Das hat hier für Lukas globale Bedeutung und auch ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dem Menschensohn begegnen zu können. Das Heil zu sehen, das von Gott kommt. Ja, ihr und wir hier auch versuchen das ja irgendwie in unserem Alltag zu leben, durch dieses tägliche Innehalten. Und dann sehen wir nochmal, wie bedeutsam das ist. Weil ohne die Unterbrechung dominiert das Alltagsgetriebe. Das Rennen in dem, was irgendwie so selbstverständlich zu sein scheint, es aber in Wahrheit gar nicht ist. Damit auch wir zu Menschen werden, zu Personen, die in Gott gründen.